Kanarienvögel singen nicht nur ungewöhnlich schnell, sie atmen auch etwa 60 bis 70 Mal pro Minute. Das macht sie leider besonders anfällig für schon kleine Mengen giftiger Rauchgase wie Kohlenmonoxid. Ein Umstand, der den possierlichen Singvögeln im 19. Jahrhundert eine zweifelhafte Karriere als lebende Rauchmelder bescherte. Der Mechanismus war denkbar simpel. Sobald ein Feuer ausbrach, führte die Rauchvergiftung der Vögel dazu, dass sie auf den Käfigboden fielen, einen Stromkreis schlossen und Alarm auslösten. Vor allem im Kohlebergbau rettete dieser primitive Rauchmelder zahlreiche Menschenleben. 1851 dann wurden in Berlin die ersten elektrischen Feuermelder aufgestellt. Die insgesamt 37 Zeigertelegrafen der Firma Siemens waren im ganzen Stadtgebiet verteilt und über Kabeln mit naheliegenden Polizeibüros und der Hauptfeuerwache verbunden.
Man brauchte ja eine Stelle, die besetzt war, weil diese Apparate zeigten zwar ein Signal, aber wenn da niemand ist, der das abliest, nutzt es ja nichts.
Erläutert Lioba Nägele, Kustodin für Nachrichtentechnik am Museum für Kommunikation in Frankfurt.
Das waren Zeigerapparate, die dann entsprechend signalisieren konnten, wo ein Alarm ausgelöst wurde und wohin die Feuerwehr eilen sollte.
Der Haken an der Sache, wenn der Alarm ausgelöst wurde, wusste man zwar, dass und wo es brannte, aber es brauchte einen Menschen, der die Information verarbeitete und die Feuerwehr losschickte. Erst 1902 wurde in Birmingham der erste vollautomatische Brandmelder vorgestellt. Er reagierte allerdings noch nicht auf Rauch, sondern auf Hitze. Dafür wurde ein Stück Butter zwischen zwei Metallkontakte geklemmt. Das Fett schmolz bei starker Wärme und schloss einen Stromkreis, wodurch wiederum ein Alarm ausgelöst wurde. Über die Fehleranfälligkeit der Buttermelder kann man nur spekulieren. Durchgesetzt haben sie sich nicht. Ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum modernen Rauchmelder gelang dem Schweizer Physiker Walter Jäger in den 1930er Jahren, als er auf der Suche nach einem Giftgassensor mit einem schwach radioaktiven Stoff experimentierte.
Eine radioaktive Quelle, die Alpha-Teilchen ausgesandt hat, die dann elektrische Impulse in Detektoren verursachten. Und so wie dann irgendwie was anderes als Raumluft dazwischen war, zum Beispiel Rauch oder sowas, ist diese Verbindung nicht mehr zustande gekommen und damit war der Alarm ausgelöst.
Eine Zufallserfindung, sagt Kai-Uwe Kasch. Der Physiker leitet den Studiengang für Brandschutz und Sicherheitstechnik an der Hochschule für Technik in Berlin. Obwohl sie sehr zuverlässig Rauch anzeigten, konnten sich aber auch die Ionisationsrauchmelder nie am Markt behaupten.
Sie sind halt radioaktiv. Das war der große Nachteil. Und dessen wurde man sich auch immer bewusster, dass diese Radioaktivität dann auch in der Entsorgung eine Rolle spielte. Drum war in Europa dann die Entwicklung von optischen Rauchmeldern relativ schnell im Gange.
Gemeint sind jene UFO-artigen weißen Plastikdöschen, die heute unter fast jeder Zimmerdecke kleben.
Der kleine Alarmapparat ist nur 15 cm groß, wird mit zwei Schrauben an der Decke montiert und sieht aus wie eine Lampe mit Lüftungsgittern.
Hinter dem Gitter sitzt eine Fotozelle, vergleichbar einer Lichtschranke, die Alarm auslöst, sobald Rauchpartikel in den Melder eintreten. Schon seit etwa 1970 werden optische Rauchmelder in großem Umfang produziert und damit auch für Privathaushalte erschwinglich. In Deutschland sind Rauchmelder seit 2016 Pflicht in Wohnhäusern. Fachleute raten, die Geräte in Fluren, Schlaf- und Kinderzimmern anzubringen, nicht unbedingt in der Küche, in der es häufig dampft und zischt. Eine Empfehlung, die Brandschutzdozent Kai-Uwe Kasch unterschreiben würde, seit er im Haus einer Bekannten in Kanada einen folgenschweren Fehlalarm ausgelöst hat.
Ich habe mit dem Toaster den Rauchmelder unabsichtlich in Gang gesetzt, was ein Aufgebot von mindestens 3 bis 4 großen Feuerwehrautos zur Folge hatte, mit erheblichen Kosten, die ich dann noch tragen durfte. Also das ging ganz schnell, man konnte das leider nicht mehr abmelden.
Auch außerhalb der eigenen 4 Wände sind elektronische Rauchmelder im Einsatz. In Büros, Schulen und Krankenhäusern, Archiven, Einkaufszentren oder Industrieanlagen und manchmal auch im Wald.
Guck dir mal das an vom Gipsberg.
Also ich würde das jetzt auf jeden Fall mal nach Nord weiterleiten. Genau, da haben wir jetzt was im Bereich Freien Brink.
Lagebesprechung in der Waldbrandzentrale im brandenburgischen Eberswalde. Um Waldbrände frühzeitig zu erkennen, setzt das Land seit Jahren auf hochempfindliche Kamerasensoren. Über 100 davon sind auf Mobilfunkmasten oder Aussichtstürmen montiert. Sie scannen die Landschaft und erkennen eine Rauchwolke an ihren Grauwerten.
Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wird ein Abgleich gemacht hier von bis zu 18.000 Grauwerten. Deswegen wird hier auch mit Schwarz-Weiß überwiegend gearbeitet, mit Schwarz-Weiß-Bildern.
Erklärt Brandenburgs Waldbrandbeauftragter Raimund Engel vor einer Wand aus grauen Monitoren. Neuerdings kommt zusätzlich künstliche Intelligenz zum Einsatz. Sie erkennt Rauch noch besser, lernt dazu und macht immer weniger Fehler. Aber, sagt Raimund Engel,
wenn man das System hat, muss man dennoch, und zwar hier im Vier-Augen-Prinzip machen wir es, genau hinschauen, ist es denn tatsächlich eine Rauchwolke eines Brandes oder was ganz anderes.
Zum Beispiel die Staubwolke eines großen Lastwagens, der im Sommer über einen trockenen Feldweg rumpelt. Rauch melden, das können Maschinen. Rauchzeichen deuten, das geht noch nicht ganz ohne den Menschen. Vorerst jedenfalls.